Liebe Hörer hier von unserem Podcast Block 52, wir haben eine neue Folge aufgenommen. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Daniel Wingen von Value of Bitcoin. Wir sprechen über das Lightning-Netzwerk, wie es funktioniert, wo es eingesetzt werden kann und warum wir das brauchen, also das Bitcoin-Lightning-Netzwerk natürlich. Und darüber hinaus natürlich auch noch über das Thema ESG und Bitcoin und über den derzeitigen Stand des Ökosystems, was den Bitcoin anbetrifft. Ja, Daniel, ich freue mich, dass wir hier heute sprechen können. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Wir wollen heute aber auch primär zu dem Thema Bitcoin Lightning sprechen. Aber stell du dich doch an der Stelle einfach mal nochmal vor. Was machst du und wer bist du?
Ja, vielen Dank für die Einladung, Philipp. Zum zweiten Mal hier, freut mich sehr. Genau, ich bin Daniel Wingen, habe mich in den letzten 5 Jahren sehr intensiv mit Bitcoin beschäftigt, unter anderem auch eine Konferenz bei der Bayern LB organisiert. Da haben wir beim letzten Mal sehr ausführlich drüber gesprochen. Und ja, neben Bitcoin-Startups, die ich im Business Development berate, berate ich auch etwas größere Unternehmen und Konzerne bei der Umsetzung und Implementierung von Bitcoin-Themen, aber vor allem auf der Business-Ebene, das heißt Bitcoin-Business-Cases zu schaffen und Lightning-Business-Cases zu schaffen, die wirklich sinnvoll für ein Unternehmen sind. Das ist so meine Aufgabe und was ich aktuell mache.
Sehr schön. Welche Firmen, falls du sagen darfst, haben denn schon Interesse an diesen Themen? Also ich vermute mal, das sind tatsächlich keine große Anzahl von Firmen dieser Art, sondern es sind eher wenige. Sind es kleine oder große, techniknahe? Oder vielleicht kannst du das, und was passiert da exakt im Sinne von Bitcoin-Projekten? Ist es PR?
Genau, also bei den Bitcoin-Startups, also die Bitcoin-Startups sind natürlich meistens recht kleine Unternehmen. Die meisten Unternehmen, die ich damit zusammenarbeite, sind so um die 20, 25 Mitarbeiter, manchmal auch ein bisschen mehr. Und auf der Industrieseite ist es eher so, dass ich dort mich auf die Konzerne konzentriere. Ich kann da jetzt nicht alle nennen, mit denen ich in Kontakt bin, wo wir Projekte haben oder wo sich Projekte anbahnen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass über eine Sache können wir reden, das ist die Telekom. Die hat ja auch schon offen darüber kommuniziert, dass sie Lightning-Infrastruktur anbieten möchte und Bitcoin-Infrastruktur anbietet. Und das ist quasi ein zusätzliches Angebot, was sie zu dem Krypto-Staking, was sie bereits schon seit über einem Jahr anbieten, jetzt in den Markt reinbringen wollen. Und dazu habe ich ihnen geholfen, das grobe Produkt zu konzipieren und den Business Case zu evaluieren.
Toll, finde ich klasse. Darfst du sagen, was da genau passiert oder wie würde denn die Telekom Lightning einsetzen? Also das heißt, sie stellt Knoten bereit, Liquidität bereit, sodass im Idealfall Transaktionen darüber geroutet werden können, richtig? Also vielleicht musst du das ein bisschen ausführen, vielleicht müssen wir an der Stelle auch nochmal einfach dich fragen, Daniel, wie funktioniert das Lightning-Netzwerk, was ist es eigentlich?
Genau. Also ich meine, ins Detail darf ich natürlich nicht gehen, weil hier auch ein NDA im Spiel ist, aber ich kann zumindest schon mal grob sagen, dass es darum geht, und das ist was, was sie auch öffentlich kommunizieren, dass es darum geht, Lightning-Knotenpunkte für Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Also für Unternehmen, die ins Lightning-Netzwerk wollen, würde die Telekom Knotenpunkte in ihrer Telekom-Cloud zur Verfügung stellen. Und der große wichtige Punkt dabei ist, dass diese Knotenpunkte Self-Custody funktionieren. Also für diejenigen, die jetzt hier im Podcast schon ein bisschen tiefer in der Materie drinstecken, ist das sicherlich ein Begriff. Für diejenigen, die neu sind, Self-Custody bedeutet im Endeffekt, dass der Nutzer, der den Node betreibt, also den Knotenpunkt betreibt, den bei der Telekom bestellt, der hält auch die Schlüssel. Das heißt, die Telekom tritt jetzt nicht als Custodian oder Verwahrer auf oder sonst irgendwas, sondern stellt wirklich rein Infrastruktur zur Verfügung, was ja auch ihr Kernbusiness ist in der Telekommunikation. Und hier passt es halt sehr gut rein, weil die Kommunikation oder beziehungsweise der Austausch von Geld auch digitalisiert wurde und auch hier jede Menge Infrastruktur benötigt wird, genauso wie bei der verbalen Kommunikation und Videokommunikation und so weiter, braucht halt auch die monetäre Kommunikation Infrastruktur und das ist natürlich ein perfekter Job für die Telekom. Wenn wir jetzt mal reinschauen, wie funktioniert denn das Lightning-Netzwerk einfach, also grundsätzlich erstmal. Ich will es so einfach wie möglich halten, weil man kann sich natürlich sehr schnell in Details verstricken. Aber ganz grob zusammengefasst ist es so, dass wir beide zum Beispiel einen Kanal aufmachen können, einen sogenannten Zahlungskanal, Philipp. Und in diesen Kanal zahlen wir beide Bitcoin ein oder auch nur einer von uns beiden. Es ist eigentlich egal. Aber wir haben einen bilateralen Zahlungskanal, wir beide. Und diesen Zahlungskanal können wir nutzen, um uns jetzt gegenseitig Bitcoin hin und her zu schicken. Diese Bitcoins, die wir uns hin und her schicken, die müssen wir nicht auf der Bitcoin-Blockchain transferieren. Das heißt, wir müssen diese Transaktion nicht in die Bitcoin-Blockchain reinschreiben, sondern wir erhalten sozusagen einen Vertrag, wir beide, den wir ständig neu updaten. Also jedes Mal, wenn wir beide eine Transaktion durchführen miteinander, dann geben wir dem Vertrag ein Update darüber, was der aktuelle Stand ist, davon, darüber, wer von uns beiden wie viel von dem, was in diesem Zahlungskanal liegt, wem gehört. Also andersherum gesagt, man könnte auch sagen, es funktioniert ähnlich wie bei einer Bar, wo ich mir meine Schulden anschreiben lasse sozusagen und das wird immer mehr und irgendwann ja, löse ich diesen Vertrag mal auf, indem ich die Schulden bezahle. Und dieses Vertragsauflösen funktioniert mit dem Zahlungskanal im Endeffekt so, dass man eine On-Chain-Transaktion macht, also eine Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain. Das heißt, wir haben eine Bitcoin-Blockchain-Transaktion, mit der wir einen Zahlungskanal öffnen, können da unendlich viel hin und her transferieren und können diesen Zahlungskanal dann irgendwann wieder schließen, und zwar auf eine Art und Weise, dass die Bitcoin-Blockchain wie eine Art hohes Gericht funktioniert. Das heißt, wenn du jetzt den Kanal zwischen uns beiden schließen möchtest, aber einen alten Stand veröffentlichst in der Bitcoin-Blockchain, in der du mehr hast als ich laut dem neuesten Stand, dann versuchst du mich zu betrügen. Und diesen Betrug, dem kann ich entgegenwirken, indem ich die neueste Version unseres Vertrages veröffentliche in der Bitcoin-Blockchain. Und damit bestrafe ich dich dann. Du bekommst nämlich dann aus dieser Transaktion, aus dieser finalen On-Chain-Transaktion gar nichts mehr raus und ich bekomme alles, was in unserem Zahlungskanal drin war, um natürlich auch zu verhindern, dass Leute anfangen hier zu betrügen und alte Stände der Verträge in die Bitcoin-Blockchain hochzuladen.
Kann ich also vielleicht einfach als analoges Beispiel, damit man wirklich alle Leute mitnehmen kann, wie ist folgende Analogie? Ich habe mein IBAN-Konto und von meinem IBAN-Konto lade ich zum Beispiel meine Debit-Kreditkarte auf. Ja, meine Debitcard lade ich auf, da lade ich dann 100 Euro drauf. Das heißt, das ist das Pfand, was da drauf liegt auf der Debitcard. Und mit diesem Pfand, mit den 100 Euro auf der Debitcard, kann ich dann zum Beispiel Transaktionen machen und kann quasi andere Leute bezahlen. Das ist im Lightning-Kontext viel, viel, viel komplexer, weil da ja noch der Netzwerkgedanke dahinter steckt. Das müssen wir gleich noch erklären. Aber so mal so die Grundfunktionalität ist ja gar nicht so falsch. Ja, also ich habe das IBAN-Konto, da sind die großen Zahlen drauf, hoffentlich. Und dann habe ich die Debitcard, da kann ich quasi wie in so einen Lightning-Knoten quasi einen kleineren Betrag rüberschieben.
Genau, also ich sehe es auch so, das Lightning-Netzwerk, ja, das Lightning-Netzwerk ist für mich auch so eine Art, also nachdem ich mich jetzt wirklich sehr lange damit beschäftigt hat, hat sich natürlich mein Bild vom Lightning-Netzwerk sehr stark entwickelt und auch immer wieder verändert über die Zeit, aber momentan ist mein Bild vom Lightning-Netzwerk, es ist eine sehr gute Alternative zum Visa- und Lightning-Zahlungsnetzwerk, aber auch zum Swift-Zahlungsnetzwerk, also überall da, wo es um grenzübergreifende Zahlungen geht, ist das Lightning-Netzwerk eine unglaublich spannende Angelegenheit. Die Analogie würde ich jetzt nicht ganz zustimmen, aber grundsätzlich von der Perspektive des Nutzers her, ja, kann man ganz gut sagen, das Bankkonto ist dann sowas wie der Cold Storage, also quasi die Hardware-Wallet, auf der man die Bitcoins verwahrt, und die Debitcard, die man auflädt, ist sozusagen die Lightning-Wallet, wo man dann entweder über eine On-Chain-Transaktion was einzahlt, aber was ich in letzter Zeit eigentlich immer öfter sehe, ist, dass Lightning-Wallets hauptsächlich über eine SEPA-Direkt-Transaktion aufgefüllt werden. Das heißt, man kann mittlerweile, gibt bisher noch relativ wenig Anbieter, aber es kommen immer mehr auf den Markt, man kann sehr einfach jetzt mittlerweile, und zwar innerhalb von Minuten, von einer SEPA-Transaktion hin zu einer Lightning-Wallet wechseln. Das heißt, wenn ich ein Lightning-Wallet auf meinem Handy habe, dann kann ich jetzt eine SEPA-Transaktion in meiner Online-Banking-App durchführen und habe eine Minute später habe ich die Funds in Form von Bitcoin, also Satoshis, quasi in meiner Lightning-Wallet drin.
Okay.
Also diese Interoperabilität ist gegeben. Aber jetzt nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück, weil was wir eben uns nur angeschaut haben, ist sozusagen dieser Zahlungskanal zwischen uns beiden. Aber du hast es eben schon gesagt, man braucht eigentlich ein Netzwerk, ne? Weil es bringt ja nichts, wenn wir beide nur einen Zahlungskanal haben, weil ich möchte ja auch andere Leute bezahlen, nicht nur dich, Philipp. Wobei, andersherum, vielleicht möchtest du mich lieber bezahlen, ich weiß es nicht, aber wir wollen uns vielleicht irgendwie gegenseitig bezahlen, aber nicht nur, wir wollen auch andere bezahlen. Und dafür brauchen wir ein Netzwerk. Und Was man jetzt machen kann im Lightning-Netzwerk ist, dass man diese Zahlungskanäle miteinander verknüpft. Das heißt, man kann über mehrere Knotenpunkte hinweg Geld versenden und Nachrichten versenden. Das heißt zum Beispiel, wenn ich dir gar kein Geld versenden möchte, kann es aber sein, dass ich trotzdem über deinen Knotenpunkt gehe, weil du eventuell gut vernetzt bist im Netzwerk und mit dem Empfänger, den ich erreichen möchte, einen Kanal hast. Das heißt, ich sende dann Geld über dich. Deine Gesamtsumme an Vermögen verändert sich nur minimal nach oben, weil du eine Routinggebühr dafür nehmen kannst. Also du kannst dabei kein Geld verlieren in dem Sinne. Und was sich aber verändert, ist natürlich die Balance, also das Verhältnis des Geldes, was du in den jeweiligen Kanälen besitzt, die du hast. Weil du hast vielleicht nicht nur einen Kanal mit mir, sondern du hast noch einen zweiten, dritten, vierten oder fünften Kanal mit anderen.
Perfekt. Also das heißt, da wiederum gilt eher die Analogie, wie das Internet heute funktioniert, wenn du und ich jetzt gerade eine Zoom-Session haben, um diese Aufnahme zu tätigen, dann flitzen hier Bits und Bytes durch das Internet. Das eine geht so rum, das andere geht andersrum. Dezentrale Architektur, und das wurde für das Bitcoin Lightning Netzwerk wieder nochmal, also quasi nachgebildet. Dezentrales Netzwerk ist insofern sehr mächtig, weil es resilient ist, weil es, wenn es entsprechend wächst, eben auch sicher ist vor Ausfällen oder potenziell Angriffen. Genau. Und das wiederum kombiniert mit diesem Gedanken von der Debitcard und der und dem IBAN-Konto von vorher. Ich glaube, so kann man sich vielleicht mal ganz grob als Laie
vorstellen. Also man muss natürlich ganz klar sagen, Lightning ist ein Netzwerk oder ist eine Lösung, um Zahlungsabwicklung durchzuführen. Also wirklich ganz konkret die Zahlungen abzuwickeln. Es geht natürlich auch ein bisschen um Withdrawal von Exchanges, also das Abziehen von Geldern von Exchanges, weil fast alle Exchanges mittlerweile auch, oder Börsen, um beim Deutsch zu bleiben hier, mittlerweile auch Lightning unterstützen, zumindest die großen Börsen. Also ich meine, Börse Stuttgart hinkt da noch ein bisschen hinterher, die Deutschen, aber zumindest die großen internationalen Börsen, die unterstützen alle Lightning. Er kann also sich seine Bitcoins dort auszahlen lassen, was deutlich günstiger ist als mit einer On-Chain-Transaktion. Aber in erster Linie, und da hast du vollkommen recht, ist Lightning ein Zahlungssystem, was dafür gedacht ist, dass man im Internet, also online, im E-Commerce mit Lightning bezahlt, aber auch stationär. Und da gibt es immer mehr Empfangsstationen, also Empfangspunkte, wo man mit Lightning bezahlen kann. Ich habe gerade vor ein paar Wochen in München eine Tour gemacht, die wir auch gefilmt haben, wo wir Restaurants und Fitnessstudio getestet haben, die Lightning-Zahlungen akzeptieren.
Genau, weil das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wozu wird Lightning heute schon verwendet? Wozu wird es in Zukunft verwendet? Und was für Erfahrungen hast du bisher gesammelt? Hat jede Transaktion geklappt? Was hast du damit gekauft? Ein Ticket für eine Konferenz oder ein Döner oder ein Kaffee oder ein Espresso? Also wie weitreichend ist es schon, und ist es bis jetzt heute noch eine Spezialanwendung, was ich natürlich annehme?
Also heute ist es tatsächlich noch eine Spezialanwendung für eine sehr spezielle Zielgruppe, muss man natürlich sagen. Grundsätzlich ist das Lightning-Netzwerk schon für viele Use Cases geeignet und findet auch immer mehr Anklang, aber es ist noch eine Nischenerscheinung, ganz klar. Es ist halt auch ein Netzwerkeffekt, ne? Das darf man nicht unterschätzen, weil es ist ein Netzwerk, das basiert auf einem Netzwerkeffekt. Dieses Netzwerk muss langsam wachsen, um überhaupt attraktiv genug zu werden, für die meisten Leute in dieses Netzwerk auch reinzugehen. Weil Netzwerk hat erst dann seinen Wert oder hat für die meisten Leute erst den Wert, teilzunehmen, wenn auch dort genug Teilnehmer bereits schon drin sind. Ja, was kann man aktuell heute mit Lightning machen? Also ich persönlich nutze Lightning für unterschiedliche Anwendungsfälle. Also zum einen zahle ich natürlich in Geschäften, vor allem in Restaurants, mit Lightning, wenn es möglich ist. Ich suche mir natürlich in München auch gezielt die Geschäfte raus, in denen ich mit Lightning zahlen kann, und gehe dort natürlich öfters hin. Ansonsten im Internet gibt es relativ viele Möglichkeiten, mit Lightning zu bezahlen, was ich auch immer wieder gerne nutze. Also sobald ich irgendwie online mit Lightning zahlen kann, nutze ich das auch. Dann gibt es natürlich auch Situationen, wo man nur mit Lightning bezahlen kann, wie zum Beispiel im 21 Online-Shop für das Magazin. Das 21-Magazin, das kann man zum Beispiel nur in Lightning erwerben. Da gibt es keine andere Möglichkeit, daran zu kommen, außer man erhält es irgendwie über Cash, über Freunde. Genau, und ansonsten zum Beispiel mein VPN, den zahle ich mit Bitcoin über Lightning. Und genau, das sind so die Anwendungsfälle, die ich persönlich habe. Habe natürlich auch unterschiedliche Wallets. Ich würde sagen, ein Anwendungsfall, der eigentlich von Anfang an mit der größte war und auch heute immer noch einer der größten ist, wo ich täglich mehrere Dutzend von Transaktionen nicht aktiv durchführe, aber erhalte oder beobachte, ist das sogenannte Value-for-Value-Streaming beim Podcasting. Also jedes Mal, wenn ich einen Podcast wieder gemacht habe, bei 21 zum Beispiel, oder früher auch beim Bitcoin-Effekt, dann sind danach, die Tage darauf, sind halt die Satoshis einfach reingeflossen. Das ist wirklich, da kann man dann auf den Node drauf gucken und dann ist da alle 5 Minuten oder 2 Minuten, je nachdem, was der Hörer eingestellt hat, ist da auf einmal eine Transaktion von ein paar Satoshi, die reinkommen und das ohne, dass ich irgendwas machen muss. Und ich würde sagen, das ist mit Abstand die größte Nutzung vom Lightning-Netzwerk bei mir, ne? Also ich persönlich habe die meisten Transaktionen, jetzt nicht vom Geldvolumen her, aber zumindest von der Anzahl der Transaktionen ist das meiste, was über Value-for-Value-Podcasting bei mir läuft.
Spannend. Wie ist es bei anderen Leuten heute und was erwartest du als Anwendungsmöglichkeiten so in 1, 2, 3, 4 Jahren?
Genau, also was ich sehe, dass halt immer mehr Unternehmen auf den Trichter kommen, dass Lightning für sie viele Probleme lösen kann und anfangen damit rum zu experimentieren, geht es natürlich um effizientere Zahlungsabwicklung, aber vor allem auch um grenzüberschreitende Zahlungen und das zugehörige Settlement für grenzüberschreitende Zahlungen. Weil das Spannende hier ist natürlich, dass man, und ich würde sagen, das ist eigentlich für mich einer der in naher Zukunft spannendsten Anwendungsfälle für Lightning, ist diese Konvertierung von Euro oder Dollar in jede beliebige andere Währung. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, wie soll das im Lightning-Netzwerk funktionieren? Naja, das Lightning-Netzwerk, da transferiert man im Prinzip das zweitliquideste Asset der Welt, nämlich Bitcoin. Und das ist nach dem Dollar, hat es die meiste Liquidität in den meisten, also in fast allen regionalen Währungen gibt es quasi Liquidität in Bitcoin. Und damit ist es sehr einfach und extrem kostengünstig und zensurresistent, über das Lightning-Netzwerk eine Transaktion von Deutschland zum Beispiel nach Japan zu machen oder nach Südafrika. Um dort entweder ein Unternehmen, eine Subsidiary oder Dienstleister oder wie auch immer zu bezahlen. Und derjenige, der das empfängt, der kann sofort das in die lokale Währung umtauschen. Bestes Beispiel ist dafür zum Beispiel in den USA Strike als Anwendungs-, als Applikation für den Anwender, der das Geld sendet oder vielleicht empfangen möchte in US-Dollar. Und auf der gegenüberliegenden Seite gibt es dann zum Beispiel in, sagen wir mal, Nigeria, war es, glaube ich, ist da auch Bitnob aktiv. Auf jeden Fall das Startup Bitnob, das operiert in 4 afrikanischen Ländern. Und dort, das ist im Endeffekt der gleiche Gegenpol. Man ist ins Lightning-Netzwerk angebunden, man ist aber auch an das lokale Zahlungsnetzwerk angebunden, quasi so wie Strike an das FedNow-System angebunden ist und das ACH-System ist Bitnob in Afrika an die lokalen afrikanischen Settlement-Systeme der Banken angeschlossen. Und damit schafft man quasi diesen nahtlosen Übergang vom US-Dollar hin zum nigerischen Nira ist es, glaube ich, ne? Bin mir nicht mehr ganz
nigerianischen sicher. Oder Schilling? Ich weiß es gar nicht.
Schilling ich kann auch sein. Parallel genau. Googeln. Genau, auf jeden Fall ist es dadurch halt sehr einfach, diesen Transfer durchzuführen mithilfe des Assets Bitcoin in der Mitte, was aber gar nicht wirklich berührt wird, weil einfach die beiden Dienstleister das Lightning-Netzwerk nutzen, um miteinander zu settlen.
Also Nigeria heißt dort Naira, Punkt. Nicht irgendwelche Worte, wie wir sie gerade uns erdacht haben. Okay, aber dann Frage, Daniel, der Bitcoiner würde sich ja eigentlich wünschen, dass das dort nicht zurückgetauscht wird in eine lokale Währung, sondern dass es quasi Bitcoin bleibt. Wann tauscht es jemand zurück? Direkt nachdem das über die Grenze gegangen ist? Oder ist der Bitcoin hier der Storage of Value und für die Last Mile würde eben in Nigeria der Naira verwendet?
Ja, also ich glaube, Philipp, müssen wir ganz ehrlich sein, Bitcoin ist hochvolatil, es ist für das tägliche Business nicht geeignet, es ist für einen Langzeit-Wertspeicher, es ist sicherlich das beste Tool, was wir aktuell haben auf der Welt, aber für das tägliche Geschäft ist Bitcoin aufgrund der Volatilität einfach nicht gebrauchbar. Wir denominieren keine Preise in Satoshi. Also ich habe ganz selten mal überhaupt Preise in Satoshi denominiert gesehen. Und wenn, dann sind das halt nur wirklich hochnerdige Veranstaltungen oder irgendwie Angebote, die sich halt wirklich nur an spezielle Nerds richten, wo man den Preis mal in Bitcoin festlegt. Aber ansonsten bepreisen wir halt einfach alles in den regionalen Währungen. Und in regionalen Währungen wird das Geschäft gemacht. Und das ist auch in Ordnung. Es muss ja nicht unbedingt der Bitcoin als Asset verwendet werden oder gehalten werden. Es reicht ja auch, wenn er einfach nur als Zahlungsmittel verwendet wird. Weil im Endeffekt, ob jetzt nachher Swift oder Lightning verwendet wird, kann dem Kunden egal sein. Im ersten Moment. Im zweiten Moment wird er aber immer eine Lightning-Transaktion bevorzugen, weil wenn die Dienstleister, die Lightning einbinden, deutlich günstigeres Angebot machen können als die Dienstleister, die über Swift settlen, dann wird Lightning sich natürlich langfristig durchsetzen. Und wir gehen davon aus, du ja auch, Philipp, dass die Volatilität langfristig bei Bitcoin deutlich abnimmt. Je stärker das Asset monetarisiert ist, desto weniger volatil ist es. Und das sehen wir auch jetzt schon. Das zeigen ja auch die Daten. Das wissen wir auch von anderen Assets, die in der Volatilität nach und nach immer geringer geworden sind. Von daher wird das bei Bitcoin auch der Fall sein. Und irgendwann wird halt dieser Umschwung stattfinden, dass die Leute sagen, ach ja, nee, ich möchte einfach lieber die Satoshis behalten, weil die Währung, die ich jetzt gerade hier im Land habe, die inflationiert zum Beispiel zu stark. Ja, dann haben wir halt die ganzen Payment Rails schon installiert und der Nutzer braucht sich gar nicht mehr umgewöhnen. Er nutzt einfach sowieso schon Lightning, nur dass er jetzt halt einfach die Sats behält, anstatt in die regionale Währung zu transferieren.
Und dann wäre der Bitcoin quasi so eine Art Sparbüchse und wenn ich etwas konsumiere, dann würde ich aus dieser Sparbüchse ein bisschen was rausholen, in die lokale Währung drehen und damit konsumieren. Ist das Bild, genau, was du quasi dann hast von der Zukunft? Das macht natürlich vor allem Sinn in solchen Ländern, wo die Inflationsrate besonders hoch ist.
Genau. Ja, ich meine, wir sehen es ja auch in El Salvador. Also ich war da 3 Wochen lang und ich habe fast nur in Lightning bezahlt. Ne? Also das ist, es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Region man sich befindet und welche Möglichkeiten es gibt. Aber in El Salvador, wenn ich eine gute Risikomanagement-Strategie habe, um mit der Volatilität umzugehen, dann brauche ich theoretisch nicht mal in Dollar zu tauschen, sondern dann kann ich theoretisch mein ganzes Einkommen, was ich über Lightning Europa irgendwo erhalten habe, kann ich direkt in Lightning behalten und vor Ort in El Salvador alle Dienstleistungen, Geschäfte, Essen, Behördengänge, Steuern, alles.
Hat das immer alles reibungslos funktioniert, Daniel, in El Salvador, oder gab es irgendwo Hiccups?
Tatsächlich war ich sehr überrascht, dass es immer reibungslos funktioniert hat. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass die Leute, oder dass nicht alle immer so happy darüber waren, wenn man gesagt hat, man möchte mit Bitcoin bezahlen. Auch wenn man schon gefragt hat, so, hey, wäre es möglich, mit Bitcoin zu bezahlen, dann kam auch schon eher mal eine Antwort, nein. Also ich würde sagen, in 50% der Fällen hätte ich wahrscheinlich nicht mit Bitcoin bezahlen können, wenn ich nicht gesagt habe, ich werde mit Bitcoin bezahlen. Wenn ich nur gefragt hätte, wie viele andere das gemacht haben, kann man hier mit Bitcoin bezahlen, dann hätte ich wahrscheinlich in der Hälfte der Fällen auch ein Nein erhalten.
Warum ist das so? Weil die Leute sich einfach noch schwer tun damit, weil der Bitcoin zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch abgestürzt war und so weiter.
Ja, es ist natürlich relativ, also wir sind relativ nah am Boden gewesen und ich glaube, es liegt auch daran, dass halt sich der Bevölkerung in El Salvador ist noch nicht wirklich so ein Verständnis für Bitcoin da und muss natürlich auch sagen, Bitcoin wird dort, vor allem über das Lightning-Netzwerk, wird Bitcoin dort hauptsächlich von Touristen verwendet. Ne? Also vor allem Bitcoin-Touristen, die dorthin kommen. Und klar, man trifft auch hin und wieder Locals, die sehr tief drinstecken in dem Thema und sich Gedanken machen und auch sehr viel ihres täglichen Lebens mit Bitcoin bestreiten. Aber das ist die absolute Minderheit in El Salvador. Dann gibt es noch eine etwas größere Minderheit, die spart tatsächlich auch in Bitcoin. Also ich habe mich eine Zeit lang auch mit ein paar Leuten vor einen ATM gesetzt und mal beobachtet, wer kommt da eigentlich alles so vorbei. Und es waren halt ganz normale Leute, also wirklich querbeet durch alles, Unternehmer, einfach an der Kasse Angestellte, Polizisten haben wir auch getroffen, die dann tatsächlich zu so einem ATM in El Salvador gegangen sind, um dort ihre Dollar reinzuschieben und Bitcoins in ihren Cold Storage sozusagen zu verschieben. Also die haben das wirklich als Sparobjekt verwendet. Aber wirklich in der Zahlung, tagtäglichen Zahlungen, passiert das halt sehr selten in El Salvador, zumindest von El Salvadorianern. Und dann ist natürlich der Prozess für die meisten ein bisschen umständlich. Ne? Also ich meine, klar, die haben die Chivo Wallet, aber die müssen dann irgendwie das Gerät nochmal rausgraben. Also wie oft habe ich da ein total verstaubtes Gerät ausgehändigt bekommen, wo ich erst nochmal drüber wischen musste, um den QR-Code überhaupt scannen zu können.
Also das heißt, das ist, ich glaube, es liegt an der Häufigkeit. Würde man jetzt zynisch sagen, dass es wunderbar funktioniert, aber es ist quasi so die Andockstelle für Touristen. Ja, das heißt, ja, überall, klar, wo du jetzt bist, das heißt, du als Tourist siehst natürlich nur die Touristenwelt, deswegen siehst du, dass du dort beim McDonald's und beim Starbucks und so weiter und so fort in Lightning bezahlen kannst. Jetzt genau, bist du kein El Salvadorianer und gehst dort nicht mit deinen Landsleuten zum Supermarkt. Das heißt, die andere Welt siehst du möglicherweise gar nicht.
Also ich bin natürlich viel in lokalen Geschäften gewesen und eher in kleinen Restaurants und auch im Supermarkt dort. Das war ich schon. Also du kannst da schon überall auch bezahlen, nur die wenigsten fragen danach. Ne? Klar, es gibt natürlich auch kleine Geschäfte, die sich ganz, ganz spezifisch dagegen entschieden haben, Lightning oder Bitcoin zu akzeptieren. Die meisten, mit denen ich aber gesprochen habe, die es noch nicht akzeptiert haben, die waren halt einfach so, ja, wir haben uns noch nicht damit beschäftigt, wir sind noch nicht so weit. Sollten wir das denn machen? Macht das Sinn? Also teilweise kamen auch Rückfragen.
Ja, mein Gott, da kommen 10-mal solche Fragen und dann wird dieses Gerät gekauft, ja.
Wie man muss natürlich auch grundsätzlich sagen, das El Salvador-Experiment ist meines Erachtens auch ein bisschen schief gelaufen. Vor allem deswegen, weil die Regierung sich nicht darum gekümmert hat, die Bevölkerung überhaupt erstmal über Bitcoin aufzuklären. Und das passiert zwar jetzt langsam, ne? Also eine private Organisation hat sich dort etabliert, die dann ein Bitcoin-Curriculum aufgesetzt hat mit Tests und so weiter. Das ist jetzt nach nach viel, viel Arbeit und langem, langem Hin und Her hat die Regierung sich jetzt mal endlich dazu entschieden, ab nächstem Jahr dieses Curriculum dann auch in den Schulunterricht mit einzubringen, also verpflichtend für alle El Salvadorianer zu machen, was schon mal ein sehr, sehr guter Schritt ist, weil das hilft zumindest dabei, auch das Wissen darüber, was Bitcoin eigentlich ist, ein bisschen zu verbreiten. Mir bleibt so ein Interview mit einem El Salvadorianer im Kopf, der meinte, es ist ja schön und gut, dass jetzt hier Bukele auch Bitcoin eingeführt hat, aber was bringt uns das, wenn das keiner versteht? Ja, wenn keiner von uns in El Salvador versteht, was Bitcoin ist, dann bringt uns das hier nichts. Wir müssen hier als allererstes mal Aufklärung machen, bevor wir irgendwie tiefer in Bitcoin einsteigen. Und da stimme ich voll und ganz zu.
Ja, gute Punkte. Wie findest du denn momentan den Stand des Bitcoin-Ökosystems? Also sind wir gerade ja gut einverstanden. Es geht halt gerade nicht richtig vor und nicht richtig zurück. In was für einer Phase stehen wir gerade?
Also ich würde schon sagen, dass es, was gebaut wird, massiv vorangeht. Also es wird unglaublich viel gebaut. Wahnsinnig viele neue, spannende Themen kommen auf. DLCs, gibt es immer wieder spannende neue Ideen, wie man DLCs auch auf Lightning umsetzen kann. Also DLCs sind Discrete Lock Contracts. Dann jetzt die neueste Entwicklung, BitVM, also eine Virtual Machine, ähnlich wie die Ethereum Virtual Machine, nur halt auf Bitcoin basierend, was jetzt vor 2 Wochen oder so ein Paper veröffentlicht wurde, wo das sehr genau beschrieben wird und seitdem auch viele Entwickler da ansetzen, das zu implementieren. Das ist aber nur eine es sind nur zwei von vielen, vielen Beispielen. Also wenn man die ganzen Begriffe und die ganzen Themen mal aufzählt, was gerade alles in Bitcoin passiert, dann ist das unglaublich. Also ich kann ja mindestens über 10 verschiedene Teilbereiche, die in der Bitcoin-Entwicklung stattfinden, mindestens eine halbe Stunde reden. Aber man muss natürlich sagen, der Preis spiegelt das nicht wieder, ganz klar. Also der Preis spiegelt das momentan nicht wieder, die Nachfrage spiegelt das nicht wieder, aber was da gebaut wird und auch was die Zuverlässigkeit des Lightning-Netzwerks angeht und die Optimierung des Lightning-Netzwerks angeht, also passiert unglaublich viel.
Warum gibt es diesen großen Zwiespalt zwischen dem, was im Hintergrund an Substanz entwickelt wird, zwischen dem, was heute ja auch schon funktioniert und dann, also wirklich das krasse Desinteresse der Öffentlichkeit hier und da. Also damit meine ich jetzt nicht dich und auch nicht uns hier und auch nicht die Hörer, die sich den Podcast gerade anhören, sondern wenn man einfach mit Leuten spricht, die einfach mit dem Thema noch wenig zu tun hatten, das ist einfach pure Desinteresse, Ignoranz und Skepsis momentan, ja. Was ist da los?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass zum einen viele, viele andere Probleme momentan die Gesellschaft ein bisschen traktieren und diese gesellschaftlichen Probleme natürlich sich auch ins Privatleben mit hineinbeziehen, weshalb, du kennst es ja selbst, Bitcoin ist kein einfaches Thema, man braucht halt seine Zeit, um das zu verstehen und man kann sich nicht mal einfach einen Abend hinsetzen und 2 Videos schauen, dann hat man Bitcoin verstanden, sondern man muss halt echt viel, viel Zeit auch dafür aufwenden, um das zu begreifen und zu verstehen, wenn man dann einen educated guess machen möchte und nicht einfach nur gamblen. Und ich glaube, dafür fehlt momentan vielen Menschen die Zeit aufgrund der Probleme, denen sie momentan gegenüberstehen. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, dass sie nicht sehen, dass man die Probleme, denen sie gegenüberstehen, mit Bitcoin lösen kann, was sicherlich auch damit zusammenhängt, wie die Medien über Bitcoin sprechen.
Und warum sprechen die Medien über Bitcoin so, wie sie es tun? Also es ist ja schon besser geworden, gell? Also
ist früher war ja,
pure Skepsis, Geldwäsche, Kriminalitätsfinanzierung. Das flackert auf, wenn dann wieder internationale Großkonflikte entstehen, siehe Israel oder damals die Ukraine, dann kommt sofort wieder.
Ja, aber gut, selbst Israel war jetzt nur ein einziges Outlet, was komplett auseinandergenommen wurde von wirklich vielen Leuten und sogar noch von Chainalysis, die auch nochmal gesagt haben, sorry, aber das ist eine Blödsinnsaussage.
Ja, also
Die On-Chain-Daten. Ich glaube, die Negativität.
Ich meine vor allem die Ukraine-Geschichte damals, weißt du, ja. da wurde wirklich, also auf voller Breite wurde gesagt, Kryptowährungen sind das Übel alles Bösen, weil nämlich nur so letztendlich die Leute finanziert werden können und so weiter und so fort. Und die Oligarchen aus Russland drehen jetzt alles ihr Geld in Bitcoin und so weiter und so fort. Tun sie ja gerade nicht, sonst wäre der Bitcoin-Preis schon wesentlich höher, muss man hier zynischerweise sagen. Vor allem aber tun sie es nicht, weil es die Regulatorik internationaler Art damals nicht ermöglicht hat. Aber da ist teilweise... Also ich bin da zunehmend ein bisschen frustriert, muss ich schon sagen, mit welcher Chuspe und mit welchem Nichtwissen Leute Dinge in große Medien reinschreiben. Ja, also, aber gut, es gibt kein Regulativ. Das muss, da müssen
wir
alle
ich mein,
durch.
Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Es ist nicht einfach, Bitcoin zu verstehen. Es braucht viel Zeit. Bitcoin ist eigentlich ein eigener Studiengang, nur dass man halt keinen Guidance hat, sondern sich da irgendwie selbst im Selbststudium durchwurschteln muss. Wobei es gibt natürlich Bitcoin Talents, wo man eine gute Hilfe bekommt bei der Frankfurt School, aber ansonsten ist es halt wirklich eher im Selbststudium. Es braucht viel Zeit und die meisten Journalisten, die haben keine Zeit dafür, so tief in ein Thema nur einzusteigen und sich so intensiv damit zu beschäftigen. Und die Journalisten, die das gemacht haben und dann positiv drüber schreiben wollen, die haben natürlich dann auch entsprechend von der Redaktion die Anweisung, werden dazu angehalten, sagen wir mal, eher neutral zu bleiben, ne? Und eher ein bisschen das skeptisch auch zu betrachten, weil im Endeffekt Bitcoin ist halt auch noch ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt. Wir wissen nicht, ob sich Bitcoin durchsetzen wird, ne? Es hängt auch davon ab, ob die Menschen das wollen. Aber es macht schon, es macht halt schon Sinn, über Bitcoin negativ zu sprechen, weil es auf den ersten Blick wirkt wie ein Ponzi-Scheme. Es wirkt wie ein Schneeballsystem. Es wirkt wie ein Casino. Ja? Und natürlich ist der erste Impuls, das Ganze erstmal negativ zu framen und negativ darzustellen. Mir ging es nicht anders, als ich jetzt das erste Mal von Bitcoin gehört habe. Ne? Und ich glaube, so geht es auch vielen Journalisten und vielen da draußen, die einfach nicht die Zeit finden, diese Masse an Informationen zu erlernen, aber auch zu verarbeiten. Es braucht halt auch Zeit, das zu verarbeiten.
Ja, ich glaube auch, also dass jeder am Anfang skeptisch war. Ich selber war auch skeptisch, du auch. Die Frage ist halt immer nur, dann gibt man sich selber die Zeit, sich damit zu beschäftigen, lässt man das Thema an sich ran, sodass diese Skepsis dann auch einer gewissen Offenheit und Neutralität weichen kann. Und da würde man sich manchmal ein bisschen mehr Offenheit wünschen. Das, glaube ich, kann man schon zugeben. Oder siehst du das anders?
Definitiv, aber ich glaube, es ist auch ein Zeitproblem. Ne? Und das ist ja auch genau das Problem, was ich lösen möchte. Weil wenn man im Selbststudium rangeht, gerade als Entscheidungsträger in einem Unternehmen, dann fehlt natürlich die Zeit auf der anderen Seite, um den Job weiter voranzubringen und das eigentliche Geschäft voranzubringen. Und das darf natürlich nicht sein. Trotzdem ist es wichtig für Führungskräfte, Bitcoin in Gänze zu verstehen, weil es nun mal nicht mehr weggehen wird und es eine sehr große Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich Bitcoin gegenüber allen anderen Geldern durchsetzen wird, aufgrund guter Argumente. Wir wissen es nicht, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Und nur weil diese Wahrscheinlichkeit da ist und die auch nicht gerade gering ist, ist es eigentlich die Pflicht eines jeden Entscheidungsträger in jedem Unternehmen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Nur das Problem ist halt einfach, es kostet so viel Zeit. Es kostet einfach zu viel Zeit.
Und es gibt andere Themen, Daniel, gell?
Und es gibt andere Themen, es gibt größere Probleme, genau, richtig, ganz klar. Ja, und andere Hypes auch noch, Hype-Themen, die reinkommen. Dann hast du wahrscheinlich noch eine Top-5-Liste von Problemen, die das Unternehmen gerade erstmal lösen muss, die vielleicht auch gar nicht mit Bitcoin gelöst werden können. Von daher, ich kann das absolut nachvollziehen. Und deswegen ist ja auch die Lösung, die ich in den Markt reinbringe, eine Education für Entscheider und Führungskräfte. Halt, dass sie einfach erstmal verstehen, was hat es eigentlich mit Bitcoin auf sich? Dieses gesamte Selbststudium, was die meisten sich übers Internet, über YouTube, über Twitter, über andere soziale Kanäle sich zusammensuchen, über Google, die FATS raussuchen, sich die ganzen Artikel dazu durchlesen oder wie auch immer und das selbst halt mal verarbeiten, dann ein eigenes Bild daraus entwickeln und so weiter. Das möchte ich denen alles ersparen. Und klar, da ist natürlich dann dieser Ethos Don't Trust Verify, der geht ein bisschen verloren, weil wenn man Bitcoin studieren möchte, dann muss man das eigentlich ohne jemanden machen, der einem alles dahinlegt, sondern wirklich komplett jeder einzelnen Frage hinterhergehen und die so lange versuchen zu beantworten, bis man zufriedenstellende Antwort hat, auf die man, wo man keinem mehr vertrauen muss im Idealfall. Ne? Das ist ja das Ziel immer. Also don't trust, verify, also vertraue niemandem, verifiziere alles selbst. Da kommst du aber als Unternehmer natürlich zeitlich gar nicht hin, so weit zu kommen. Das heißt, da den Abstrich zu machen, don't trust, und lieber jemand anderen zu vertrauen, um zumindest einen schnellen Einstieg zu bekommen, macht da meines Erachtens Sinn und würde vielen Unternehmen, vor allem in Deutschland, helfen. Ja, also es gibt auch. Ja, einige DAX-Unternehmen, die schon Bitcoin auf der Bilanz haben.
Weißt du welche? Ist das öffentlich?
Das ist leider nicht öffentlich, nicht öffentlich. Ich weiß aber, dass es einige gibt, die das gut versteckt haben, auch als sie noch nicht öffentlich auch kommuniziert haben, aus gutem Grund. Und es gibt auch andere Unternehmen, also es gibt auch weitere Unternehmen, die darüber nachdenken, Bitcoin in die Treasury mit aufzunehmen. Und das macht auch meines Erachtens Sinn. Und ich meine, wenn wir uns anschauen, BlackRock hat vor, ich glaube, 3 Monaten, 4 Monaten, also noch lange bevor sie einen ETF beantragt haben, haben sie ein Research Paper rausgebracht, in dem sie schreiben, dass eigentlich jedes Unternehmen eine Allokation von, ich glaube, das waren irgendwie 2,98%, also knapp 3% in Bitcoin haben sollte.
Ich glaube, Daniel, das war schon jetzt ein wunderbares Schlusswort, weil genau an der Stelle sollten wir den Lesern zu denken geben oder den Hörern zu denken geben, weil es eben tatsächlich Sinn macht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und eine gewisse Allokation vorzusehen. Und doch glaube ich, dass der Mittelstand noch weit davon entfernt ist und auch bei den DAX-Konzernen noch relativ viel nicht gemacht wurde, was gemacht werden könnte.
Vielleicht sollten wir trotzdem aber ein Thema noch mal, ja, ein Thema müssen wir aber trotzdem noch aufgreifen. Ich glaube, das ist ESG. Weil das ist halt so, sobald, also das merke ich zumindest auch in den Gesprächen, sobald Bitcoin irgendwie auch nur ansatzweise angesprochen wird, dann ist sofort die Sorge um ESG vorhanden. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich kann es absolut nachvollziehen, weil wenn wir uns den Erguss der letzten paar Jahre anschauen, dann ist das wirklich sehr, sehr negativ gegenüber Bitcoin geframed, was den CO2-Ausstoß angeht. Jetzt muss man natürlich sagen, jetzt gibt es viele, viele neue Daten, auf die wir zurückgreifen können. Philipp, wir haben ja schon 2020, haben wir auch schon mal einen Artikel darüber geschrieben, dass Bitcoin eigentlich sehr grün ist und was die Incentives dahinter sind, was Bitcoin grün macht. Damals hatten wir noch nicht die Daten, um das wirklich beweisen zu können. Wir haben es als Theorie dahingestellt. Aber heute haben wir die Daten und KPMG hat ein wirklich großartiges Research Paper auch darüber veröffentlicht, wie sie beschreiben, warum eigentlich Bitcoin positiv für die ESG-Bilanz des Unternehmens ist und einen positiven Einfluss haben kann. Und vor allem, warum Bitcoin auch wichtig für die gesamte Gesellschaft ist aus der Perspektive des Energiewandels. Wir kriegen diesen Energiewandel nicht gestemmt ohne Bitcoin.
Magst du die wesentlichen Argumente zusammenfassen, die in dem Report drin standen? Geht es in aller Kürze?
Genau, also die beiden wesentlichsten Argumente, die beiden Hauptargumente sind im Endeffekt, dass Bitcoin ein Konsument, Energiekonsument des letzten Ressorts ist. Wie nennt man das auf Deutsch? Ich weiß gar nicht den Begriff auf Deutsch, aber Bitcoin verbraucht oder kauft immer Energie, egal wo die ist und egal, ob die jetzt gebraucht werden kann oder nicht gebraucht werden kann. Bitcoin kauft
wie
immer.
Wie so ein Staubsauger.
Wie so ein Staubsauger saugt Bitcoin halt alles auf, was halt nicht über eine gewisse Grenze an Preis halt steigt. Weil, sobald der Strom zu teuer ist, ist es interessanter, andere Dinge damit zu machen. Weil mit Bitcoin kannst du dann nicht mehr profitabel minen. Das heißt, Bitcoin hat einen Anreiz oder schafft einen Anreiz dafür, mehr erneuerbare Energien an den Start zu bekommen und mehr in die Richtung zu unternehmen, damit halt insgesamt mehr Strom vorhanden ist. Und Bitcoin hilft dann aber auch gleichzeitig dabei, und die Bitcoin-Miner helfen dann gleichzeitig auch noch dabei, die Volatilität, die durch erneuerbare Energien ins Netz reinkommen, halt auch noch zu balancen. In Kombination mit Batterien und anderen Speicherlösungen wird das ein unglaublich wichtiger Aspekt sein. Der zweite Punkt ist, der geht ein bisschen mehr in die ökonomische Richtung. Da geht es darum, dass Bitcoin an sich das Konsumverhalten der Menschen verändert und zum nachhaltigeren Konsum sozusagen führt und damit insgesamt natürlich auch die Gesamtgesellschaft nachhaltiger agiert, weil jeder Kauf halt nochmal ein bisschen genauer überlegt wird. Wenn ich mir überlege, dass ich in einem halben Jahr mir eventuell etwas mehr kaufen kann, weil alles günstiger geworden ist.
Ja, das ist quasi das Gegenteil von Inflation, was du ansprichst, Asset zu besitzen, was mehr wert wird. Ja, ich glaube, diesen Report, der hat viele Leute beeindruckt, vor allem hier, dass KPMG als großes Wirtschaftsprüfungslabel faktisch hier Position bezieht. WP-Gesellschaften versuchen ja tendenziell immer neutral zu bleiben. Das ist in der Tat richtig, lohnt sich, diesen Report nochmal anzuschauen.
Vielleicht können wir ja beide, ich schicke dir mal die Links zu, dann kannst du die beide in den Shownotes verlinken.
Genau, gerne. Gut, hast du noch eine Abschlussbotschaft für die Hörer?
Ja, study Bitcoin, ne? Also fangt an, euch damit zu beschäftigen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr nur oberflächlich reingeschaut habt bisher, dann schaut wirklich tiefer. Es ist nicht einfach, alles zu verstehen. Es braucht auch viel Zeit, die Quellen zu finden und wo man gute Informationen bekommt, aufzutun. Aber es lohnt sich wirklich, die Zeit da rein zu investieren.
Sehr schön, Daniel. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.
Danke dir, Philipp. Das wünsche ich dir auch.